ARD. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst. Dieser Satz des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy ist mehr als 60 Jahre alt. Doch er könnte auch als Slogan für das geplante Wehrdienstmodernisierungsgesetz dienen. Betroffen wären davon ja vor allen Dingen jüngere Menschen. Darf die ältere Generation darüber entscheiden?
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Loper und ja, eindeutig ältere Generation und ja, ich habe Wehrdienst geleistet in der NVA. Zwar war es in der DDR möglich, den Dienst an der Waffe zu verweigern, es war aber eher schwer und die Steine, die einem dann in den Weg gerollt wurden, die waren groß. Wer zwischen Mauerfall und der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 vor der Frage stand, hatte es leichter. Im Grundgesetz steht in Artikel 4, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Wer sich schriftlich darauf bezog, der war aus dem Schneider. Dafür leistete man Zivildienst, meist in sozialen Einrichtungen. Seit Sommer 2011 ist die Pflicht ausgesetzt. Dafür kann man sich freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr bewerben oder sich im Bundesfreiwilligendienst engagieren. Und nun? Der Ukraine-Krieg zeigt, dass wehrhaft zu sein wieder wichtig geworden ist. In der NATO fordert die USA mehr europäisches Engagement. Die Bundeswehr braucht neben Material auch Menschen. Bis zu 80.000 fehlen der Truppe. Das geplante Wehrdienstmodernisierungsgesetz soll helfen, sie zu finden. Was sagen Jugendliche zu diesen Plänen? Und wenn die Wehrpflicht reaktiviert wird, könnte auch der Zivildienst zurückkehren? Wie finden das dann die Wohlfahrtsverbände? Ich stelle Ihnen meine Gäste jetzt vor und dann sprechen wir über Ehre oder Pflicht? Was tust du für dein Land? Bevor ich jetzt meine Gäste im Detail vorstelle, muss ich noch was voranschicken, weil wir sind ja eine Live-Sendung auf der einen Seite, auf der anderen Seite entsteht daraus ein Podcast. Je nachdem, wo Sie uns jetzt gerade hören, ist das entweder schon ein bisschen Vergangenheit oder aber Sie sind gerade mitten live dran. Wir haben ja alle erwartet, dass heute im Laufe des Tages Klarheit existiert, wie es mit dem Wehrdienst weitergeht. Da haben Union und SPD ja geredet und es sollte eigentlich so ungefähr um diese Zeit eine Pressekonferenz geben und die wurde jetzt abgesagt. Und das bedeutet, dass wir weiterhin so ein klein wenig, wenn wir darüber reden, was die Politik entscheidet, in die Glaskugel gucken müssten. Das wollen wir aber gar nicht, sondern wir haben Gäste eingeladen, die quasi auch den Jetztstand betrachten und dann kann man ja aus dieser Situation heraus, egal wie die Entscheidung am Ende anfällt, dann doch ein kleines bisschen vielleicht sagen, da wird sich was ändern. Da wird sich vielleicht nichts ändern. Wenn sich es in die Richtung ändert, haben wir das oder nicht. Und das werden wir einfach besprechen. Wir reden miteinander. Und zwar stelle ich Ihnen die Gäste vor. Das ist auf der einen Seite Maria Hille von der Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen GmbH. Schönen guten Abend. Und da muss ich ja doch, Mikrofon ist auf, hallo.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Genau, wir haben nämlich wieder unsere Studios in Dresden und in Leipzig zusammengeschaltet und Frau Hille sitzt in Dresden. Wir bleiben mal beim Thema so ein bisschen, weil Fabio Schmidtgall vom Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. ist auch jemand, der hauptsächlich ja, glaube ich, eher so in diesem Bereich Sozialdienste mit hineinguckt, aber eben auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat und weiß, welche Nöte und welche Ängste sie betrifft. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Hallo.
Guten Abend in die Runde. Hallo.
Und dann ist Kim Oliver Frerichs bei uns, Oberst. Er ist der Leiter des Karrierecenters der Bundeswehr. Das sitzt in Erfurt, ist für Thüringen und Sachsen zuständig. Das sehe ich richtig, ne?
Ganz genau richtig. Schönen guten Abend.
Danke, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, uns hier zu besuchen und in dieser Live-Sendung und eben, wie gesagt, auch für den Podcast zur Verfügung zu stehen. Ja, jetzt haben wir eben gedacht, wir haben einen Stand. Als wir die Sendung konzipiert haben, war noch gar nicht so richtig raus. Da war die Diskussion eine Diskussion. Nun spitzte sich alles darauf hinzu, dass wir sagen, wir haben jetzt einen aktuellen Stand. Wie geht's denn Ihnen? Ich frage jetzt doch mal den Oberst zuerst. Wenn Sie sagen, ja, wir machen unsere Arbeit, aber wir brauchen natürlich eigentlich da eine klare Weichenstellung. Ist das jetzt für Sie eben, als ich gesagt habe, nee, die Entscheidung ist vertagt. Wie ging es da in Ihnen vor?
Ja, es ist ein leichtes Zucken ist es natürlich, weil wir uns immer freuen, wenn es klare Vorgaben gibt. Aber es ist so, dass wir auch jetzt schon auf klaren Dingen arbeiten. Also wie wir unser Personal bewerben, wie wir unser Personal einstellen, ist klar. Und wir planen eventualfall basierend auf dem, was wir wissen, wie es denn weitergehen könnte. So, und umso eher das bestätigt oder angepasst wird, umso besser.
Ja, jetzt sind Sie in dieser Rolle, wenn ich es richtig erinnere, so ungefähr ein Jahr, genau. Und Die Wehrpflicht als solches ist ja schon länger. Das ist schon während Ihrer aktiven Dienstzeit. Sie sind schon länger bei der Armee, in der Artillerie und an verschiedenen Orten. Ich habe mir die Vita durchgelesen. 12 verschiedene Stationen in allen Himmelsrichtungen in Deutschland und unter anderem auch Einsätze im Kosovo zweimal, 2003 und 2006 und Afghanistan 2012 und 2017. Also Sie kennen das Geschäft des Soldaten dann tatsächlich von der Pike auf. Das heißt, diese Situation, dass es eben nicht mehr diesen Pflichtdienst gibt, den haben Sie schon eine ganze Weile. Haben Sie das Gefühl, dass sich jetzt über diese Diskussion was ändern wird? Oder sagen Sie, nee, eigentlich kommen die Freiwilligen, die jetzt erstmal zu uns kommen, das sind genau dieselben wie auch schon vor ein paar Jahren. Da wird sich jetzt nichts ändern. Oder lehnen sich jetzt vielleicht welche zurück und sagen, erstmal warten, was kommt?
Also ich glaube, es gibt beide Lager. Es wird welche geben, die hoffentlich geht es an mir vorbei. Mhm. Wir merken seit Jahren, jetzt kann ich für Thüringen und Sachsen sprechen, insbesondere dem Wechsel von letztem Jahr zu diesem Jahr, dass wir mehr Bewerber und mehr Interessen haben. Mhm. Wir merken, dass auch Eltern uns ansprechen, teilweise aus Sorge, teilweise aus Interesse. Also es ist für uns das Wichtige, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Und das ist der Fall. Und das ist das, was der Unterschied ist zur Wehrpflicht, die bis 2011 galt.
Ja, jetzt frage ich nochmal nach. Es gab also schon mehr Interesse, obwohl eigentlich die Situation ja ein bisschen brenzliger wird. Ne? Also man hatte ja immer in Friedenszeiten das Gefühl, ich kann ruhig zum Bund gehen, da lerne ich Dinge, da ist viel Technik meist im Spiel und eigentlich passiert mir nicht besonders was, wenn ich nicht gerade in einen Brennpunkt an der Welt geschickt werde. So, jetzt haben wir ja doch ein bisschen eine andere Situation und trotzdem mehr Interesse.
Ja, wir merken auf jeden Fall, dass es, also wir sagen mal vor Corona, nach Corona, also nach Corona, wir haben jetzt wieder das Corona-Niveau erreicht, was wir vorher hatten von den Einstellungszahlen und dieser Anstieg wurde nicht durch den Ukraine-Krieg geschmälert oder negativ beeinflusst. Also entweder wurde dadurch bestärkt oder zumindest nicht negativ beeinflusst.
Ja, wir haben ja diese Überschrift Ehre oder Pflicht, was tust du für dein Land? Vielleicht ist das ja dann in einigen Köpfen auch drin unter dem Motto, da jetzt kann ich da vielleicht auch eine Rolle spielen, ne? Und nicht nur eben letztendlich in der Kaserne sitzen. Ja. Frau Hille, wie ist das im Bereich der freiwilligen Dienste? Ich hatte ja eben diesen Cut 2011, da hörte ja auch der Zivildienst auf. Das bedeutet also Menschen, die gesagt haben, kein Dienst an der Waffe, aber na klar, irgendwas muss man ja machen, wenn man nicht total verweigert. Die kamen dann in den Zivildienst. Seit 2011 arbeiten sie mit anderen, mit einer anderen Klientel, sage ich mal, oder mit einer anderen Gruppe. Haben Sie das, die Bedenken, dass sich jetzt vielleicht wieder was ändern könnte, wenn so irgendwo die Pflicht am Horizont auftaucht?
Genau, also mit 2011 kam der Bundesfreiwilligendienst im Prinzip dann dazu zu den Freiwilligendiensten. Es gibt ja schon immer dieses freiwillig-soziale Jahr und das war natürlich dann nochmal eine Steigerung auch mit der Zahlen, dass noch mehr Menschen gewonnen werden konnten, sich freiwillig zu engagieren. Mit der Debatte jetzt ist es natürlich wichtig, einen Blick drauf zu werfen, wie funktionieren die Freiwilligendienste, die sehr gut die letzten 10 Jahre ja funktioniert haben und ein sehr gutes bestehendes System aufgebaut haben, wo ja 100.000 in Deutschland freiwillig tätig sind. Das muss man ja jetzt auch schon mal sagen, dass da schon ganz viele Menschen aller Generationen sich auch engagieren quasi. Genau, und jetzt ist es für uns natürlich wichtig zu gucken, dass da keine Konkurrenz aufgebaut wird, sondern die zivilgesellschaftlichen Akteure auch befragt werden. Was hat jetzt gut funktioniert? Was können wir da vielleicht im, wie auch immer das ausgestaltet wird, das ist ja wirklich jetzt gerade noch ganz nebulös. Wie können wir da gut das auch übernehmen vielleicht oder miteinander arbeiten, dass da gleiche Rahmenbedingungen für alle, auch für die Freiwilligendienste und Zivildienst geschaffen werden.
Von wem erwarten Sie, dass er da an die Tür klopft und sagt, ihr macht doch das ganz gut, gebt uns mal ein bisschen Expertise ab?
Wir sind da schon auf Bundesebene, die verschiedenen Wohlfahrtsverbände auch gut im Gespräch und in der Lobbyarbeit tätig, dass da ein guter Blick drauf geworfen wird. Und miteinander geredet, aber jetzt war ja erstmal das Ringen um den ersten Schritt sozusagen der Wehrpflicht. Wir setzen aber immer noch auf Freiwilligkeit. Also das ist uns ein ganz wichtiger Punkt, da wir sagen, junge Menschen, ich muss sie überzeugen, etwas zu machen. Und nur so ist eben ein gesellschaftliches Lernen auch möglich, das miteinander etwas wirksam zu sein, was zu erfahren und Verantwortung zu nehmen. Wir denken nicht, dass das über eine Pflicht funktionieren könnte.
Ja, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also sprich, mache ich was von mir aus, weil ich das für gut und wichtig empfinde, oder werde ich mehr oder weniger zum Jagen getragen? Und dann sagen Sie eindeutig, die intrinsischen sind Ihnen lieber, also die möchten.
Ja, und auch die jungen Menschen zu befragen oder mit an der Diskussion zu beteiligen, das passiert ja auch leider gerade sehr wenig.
Da gebe ich den Ball gleich rüber zu Herrn Schmidtgall vom Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. Ist das das, was Sie hören aus dem Kreis der Jugendlichen? Uns fragt ja wieder keiner.
Tatsächlich ist es das. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung meiner Person. Mhm. Ich bin Bildungsreferent beim Kinder- und Jugendring Sachsen. Wir sind der Dachverband der Jugendverbände, also die Orte, wo sich junge Menschen in Sachsen, gibt es natürlich bundesweit Jugendverbände, logisch, ehrenamtlich engagieren. Und das ist auch genau das, was unserer Wahrnehmung nach passiert. Junge Menschen engagieren sich intrinsisch schon jetzt in sehr vielen verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten im Rahmen der Verbände, unter anderem aber auch natürlich in FSJs. Und so weiter. Und das ist ein wichtiges Grundprinzip der Jugendverbandsarbeit und der Jugendarbeit ist die Freiwilligkeit. Also wir glauben, nachhaltiges Engagement funktioniert, wenn es freiwillig passiert und ich mich intrinsisch dafür entscheide und da den Mehrwert sehe und mich selbstwirksam fühle. Deshalb unterstreiche ich das von Frau Hiller, beziehungsweise genau, also ich unterstreiche von Frau Hiller, die Freiwilligkeit muss bestehen bleiben, aber auch junge Menschen
mit ins Boot nehmen.
Genau, es wird über junge Menschen einfach entschieden und es gibt keine Beteiligungsprojekte und es betrifft ja, also der Gesetzentwurf betrifft ja ausschließlich junge Menschen.
Ja, wenn Sie so ein bisschen das Orchestrieren der einzelnen Möglichkeiten, die man hat für junge Menschen, sich zu treffen, also sagen Sie, schauen da drauf. Jetzt haben wir keinen Gen-Z-Diskussionsabend, aber ist es so, dass Sie sagen, wir manchmal so allgemein wissen gar nicht, wie viel Gedanken sich junge Leute machen? Ist das etwas, was Sie beobachten? Weil man hat ja manchmal das Gefühl, es gibt so eine gewisse, egal, Hauptsache im Internet funktioniert alles.
Also dem würde ich deutlich widersprechen. Mhm. Wir nehmen wahr, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen, also im Katastrophenschutz, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Menschenrettung. Es gibt unzählige Jugendverbände in den Kirchen. Ich war vor ein paar Tagen bei der evangelischen Jugend in Chemnitz. Die haben dort eine Jugendkirche geschaffen, wunderbar renoviert, treffen sich dort, machen Diskussionsrunden, hängen auch tatsächlich nur rum. Auch das sind Orte der Jugendverbandsarbeit. Mhm. Aber sie sind engagiert für ihre Gemeinde. Die Einschätzung teile ich tatsächlich nicht und ich glaube tatsächlich, so wie ich Sie gerade verstanden habe, ist es auch im Hinblick auf den Wehrdienst, da bin ich jetzt nicht der Experte natürlich, auch so, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen.
Hm. Ja, so nehmen wir es auch wahr.
Vielleicht frage ich das mal, Freiwilligendienst oder beziehungsweise freiwillig in die Bundeswehr, da hat man gleich irgendwie Tage der offenen Tür in irgendeiner Kaserne vor Augen wahrscheinlich. Wo sind noch so Anknüpfungspunkte, wo Leute zu Ihnen kommen und sagen, ich habe darüber erfahren, drüber nachgedacht und bin jetzt hier.
Ja, also wir haben ein extrem breites Angebot. Jetzt sage ich erstmal so die grundsätzliche Unterscheidung. Wir sind in Werbung online, wir sind in Werbung auf TikTok, normalen Portalen, wo auch Jugendliche und junge Erwachsene sich befinden im Internet. Wir machen Radiowerbung, wir machen Plakatwerbung, wir informieren auf Berufsbildungsmessen, wir informieren auf Anfrage in Schulen über einfach nur den Beruf. Da geht es nicht um eine Werbung, sondern es geht erstmal um den Beruf selber. Wir informieren Lehrerschaften als Multiplikatoren, Agenturen für Arbeit. Im Endeffekt jeder, der bei uns Informationen erhalten möchte, bekommt die auch.
Und was sagen Sie zu dem Vorwurf, der ja auch manchmal aufkommt, dass das ein bisschen, ich nenne es jetzt mal reißerisch, also sprich, es werden die spannenden Seiten, hier ist viel Technik im Spiel, hier kannst du dich auch physisch ein bisschen auspowern, hier ist Teamwork, das sind ja immer so diese Dinge, die dann im Vordergrund sind, hier wirst du erschossen, ist seltener dabei. Mhm. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe, die dann auch kommen?
Die Vorwürfe kommen, wir versuchen zu erklären, wie wir es machen, wir bekommen ja die Rechnung dafür. Also wenn Sie sich vorstellen, ich sage einem jungen Mann oder einer jungen Frau, kommen Sie zu uns und sie kriegen jeden Tag Abenteuer und Action und dann kommt er zu uns und stellt dann fest, es gibt keine Abenteuer und Action, ist einfach langweilig, dann kann er innerhalb der ersten 6 Monate kündigen. Wollen wir nicht. Deswegen kommt es darauf an, dass wir am Anfang die Wahrheit erzählen. Mhm. Es ist in jedem Interview bei uns so, so nennt man das, wenn die Psychologen mit den Bewerbenden sprechen, natürlich auch das Thema Waffe, natürlich auch das Thema Einsatz, natürlich auch das Thema Verwundeten. Also das wird nicht totgeschwiegen. Wir im Karrierecenter Erfurt kommunizieren das so breit, dass wir die Wahrheit sagen, weil wir wollen, dass die sich entscheiden, bewusst entscheiden und das auch dann im Dienst wiedererkennen.
Okay. Wir haben über unser Umfrageinstrument MDR Fragt, das ist ja so ein bisschen das Ohr an der Masse und man kann sich ja da beteiligen, wir kommen nachher noch im Detail drauf, ja verschiedene Ergebnisse, so Abstimmungsverhalten, aber immer auch Fragen, so Kommentare dazu. Wie meint ihr das? Was fällt euch dazu ein? Oder gibt es bestimmte Dinge, die man da reflektiert? Und da habe ich jetzt mal stellvertretend für viele andere Herrn Kieselbach aus dem Erzgebirgskreis, der ist so Mitte 40. Und er sagt zum Beispiel zu dieser Frage, die ja nun immer noch offen ist, soll es mal wieder einen verpflichtenden Wehrdienst geben oder nicht? Der hat diese Meinung.
Es muss auf Freiwilligkeit weiter basieren. Es bringt nichts, wenn man Leute anschreibt und Druck reinbringt, sondern es muss einfach eine freiwillige Entscheidung bleiben für jeden Einzelnen. Also man kann das natürlich über Berufsberatungen zum Beispiel machen, in Schulen kann man gehen und das macht ja auch teilweise der Bundeswehr, glaube ich schon. Das wäre völlig in Ordnung, einfach die Aufklärung, ganz klar. Aber es darf nicht so weit kommen, dass man jetzt sagt, man schreibt Leute regelrecht an und die müssen sich dann anhand von den Fragebogen entscheiden, ob sie grundsätzlich dafür bereit sind oder nicht.
Ja, und da wollte ich von Herrn Kieselbach natürlich auch noch wissen, ob er persönliche Erfahrung hat.
Also bei mir war es so, ich bin ja 47 Jahre und da war es natürlich so, dass ich noch zur Musterung damals eingeladen wurde. Da gab es also noch die Wehrpflicht. Ich habe mich aber dafür entschieden, dass ich im Katastrophenschutz damals tätig war. Da musste man sich dann, glaube ich, für 7 Jahre verpflichten. Also ich finde es generell gut, sich fürs Land einzubringen in irgendeiner Form. Das kann ja, wie gesagt, auch der Zivildienst sein, ne, oder Bundesfreiwilligendienst, was es jetzt gibt, soziales Jahr. Aber es muss trotzdem freiwillig bleiben.
Also ein klares Votum für die Freiwilligkeit und ich darf noch einen zusätzlichen Gast in der Runde jetzt begrüßen für diese Gesprächsrunde und zwar ist es der wissenschaftliche Oberrat Dr. Timo Graf vom ZMSBW in Potsdam. Und ehe ich mir jetzt die Zunge breche, würde ich sagen, Herr Graf, erklären Sie mal kurz, was das ZMSBW ist und was so ein wissenschaftlicher Oberrat hauptsächlich macht, wenn er nicht gerade im Radio spricht.
Dankeschön, recht herzlichen Abend in die Runde, vielen Dank für die Einladung. Ja, meine Hauptaufgabe besteht darin, tatsächlich den Puls der Bevölkerung zu fühlen zu allen Themen rund um Sicherheitsverteidigungspolitik und auch zur Einstellung zur Bundeswehr. Mhm. Und das Interessante ist, wir führen diese Befragung, und das möchte ich dann so ein bisschen herleiten, den aktuellen Sachstand auch umfragetechnisch. Wir führen diese Befragung seit 1996 durch. Viele Fragen unverändert seit 1996. Das Interessante ist, das letzte Mal, ich war auf der Suche nach alten historischen Vergleichsdaten in unseren eigenen Befragungen zum Thema Wehrdienst. Und ich bin fündig geworden, um genau zu sein, Voraussetzen der alten Wehrpflicht, gab es auch Fragen in unserer Bevölkerungsbefragung zum Wehrdienst. Aber die Fragestellung war eine gänzlich andere, nämlich ob es überhaupt vertretbar sei, dass die Bundeswehr keine Wehrdienstarmee mehr ist, ob es vertretbar sei, dass die Bundeswehr sich zu einer Berufsarmee hin entwickeln sollen dürfte. So, wie der alte Wehrdienst oder der alte Wehrpflicht ausgesetzt wurde, war das Thema lange Zeit sozialempirisch überhaupt keine Frage. Und so dann haben wir auch erst wieder begonnen zu fragen ab 2022, seitdem die Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung zurückkehrt und damit auch die Frage, wie wir militärische Reserven aufbauen können. Und was wir dann sehen seit 2022, und das sehen wir ja nicht nur in unserer Befragung, es gibt eine Vielzahl von Befragungen inzwischen, ich habe schon fast aufgehört zu zählen, es müssen inzwischen um die 18 sein, heute kam die jüngste von Forsa wieder hinzu. Alle diese Befragungen, alle circa 18 seit 2022 zeigen uns, dass eine absolute Mehrheit in der Bevölkerung insgesamt für einen neuen Wehrdienst plädiert, vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage. Die Fragen waren mitunter sehr unterschiedlich gestellt. Die Antwortformate waren auch sehr, sehr unterschiedlich. Die Befragungsmethoden, Zeitpunkte, alles durcheinander. Und trotzdem haben doch alle Befragungen gezeigt, dass eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung für einen neuen Wehrdienst plädiert und diesen vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage für notwendig erachtet.
Da hätte ich eine Frage. Wir haben ja auch unser Fragetool, ich hatte es vorhin schon erwähnt, MDR fragt. Das ist jetzt kein repräsentatives Fragetool. Bei Ihnen ist es ja eine repräsentative Befragung mit, ich glaube, 2000 Probanden, die Sie befragen. Ne? Und Bei uns ist es ja eher so ein Stimmungsbild. Aber da war zum Beispiel diese Frage, neues Wert ins Modell. 54% sind dafür, 40% eher nicht. Frauen sogar noch ein bisschen mehr als Männer. Alte Wehrpflicht wieder so reaktivieren. Da gab es eine hohe Zustimmung, 57% in Sachsen fanden das gut, 39% nicht so gut. Und da war es so, dass die Älteren, also 65 plus, ne, in dem Alter, in der Altersgruppe, da haben 2 von 3 gesagt, wir möchten die alte Wehrpflicht wieder haben. Die sind aber natürlich gar nicht betroffen. Bei den 16- bis 29-Jährigen war es dann nur jeder Dritte. Wie ist das bei Ihrer Befragung? Ist es da so ähnlich?
Ja, also erstmal müssen wir festhalten, ob der unterschiedlichen Methodik, die zugrunde liegt Ihrer Befragung, unserer Befragung, müssen wir feststellen, wir haben Zustimmungswert zu einem neuen Wehrdienst, den haben wir nicht weiter spezifiziert, von 54%, Sie haben 53%, Forsa hat heute verkündet 54%. Mhm. Da liegen wir doch alle ziemlich nah beieinander, ob der unterschiedlichen Frageformulierung und Antwortoptionen. So, das erstmal festhalten. Wenn wir dann auf die Frage kommen, wie stehen eigentlich die Jungen dazu? Dass die Alten erinnern sich an ihre Wehrdienstzeit und finden, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, vielleicht auch zur alten Wehrpflicht zurückzukommen. Wenn wir dann aber jetzt die junge Generation fragen zu den Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, das haben sie ja auch gemacht in ihrer Befragung, dann möchte ich doch einfach mal festhalten, dass in ihrer Befragung 48% der 16- bis 29-Jährigen, im Übrigen ist auch genau unsere junge Gruppe vom Altersband her genauso definiert, 16 bis 29. Bei Ihnen sind 48% für den Vorschlag, der zuletzt öffentlich bekannt war. So. Und bei uns sind es 42%, etwas weniger. Ja. Was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, dass ungefähr die Hälfte der jungen Befragten offen ist für das, was in der Politik verhandelt wird. Und in Ihrer Frage ist es so, dass 44% das dann ablehnen. Bei uns ist das geringer, weil wir den Menschen, anders als in Ihrer Befragung, eine Mittelkategorie anbieten, die da heißt teils, teils. Mhm. Da gehen bei uns 1/4 der Befragten drauf. Und so verbleiben in unserer Befragung mit unserer Methode ungefähr 30%, die sich im Frühjahr 25 haben wir das ja erhoben, im April und Mai, die sich da dezidiert dagegen geäußert haben. Also sie wollen keinen Wehrdienst in welcher Form auch immer haben. Nur 30%. Das heißt im Umkehrschluss, auch unter den jungen Menschen ist doch ein beträchtlicher Teil, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, die Hälfte der jungen Menschen ist bereit, ganz ernsthaft, diese Diskussion zu führen und natürlich abzuwarten, was die Politik konkret jetzt Ihnen für ein Angebot dann auch unterbreitet. Ganz ehrlich, zum Befragungszeitpunkt unserer Befragung war das noch viel unklarer. Und trotzdem, trotz dieser Unklarheit, waren so viele junge Menschen bereit, sich auf diese Debatte einzulassen und sich dafür offen zu zeigen.
Mhm. Dann frage ich mal Kim Oliver Frerichs als Oberst und Leiter des Karrierecenters der Bundeswehr hier, was für uns mit zuständig ist. Wenn da so die, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, fast eine Hälfte das an sich sich erstmal angucken würde, dann dürften Sie ja eigentlich über eine Pflicht gar nicht erst nachdenken, sondern Sie müssten eigentlich noch ein paar Zimmer mehr renovieren, damit die Musterung, wenn es dann losgeht, alle gleichzeitig stattfinden können, oder?
Ja, das könnte man so meinen, aber ich glaube, dass der Effekt der ist, den wir auch kennen von jeder sagt, wir brauchen eine Feuerwehr, aber nicht jeder geht hin. Mhm. Jeder sagt, wir brauchen eine Polizei, aber nicht jeder geht hin. Das haben wir natürlich auch, wo man sagt, ja, wir brauchen die Streitkräfte, wir brauchen eine Bundeswehr, in welcher Wehrform auch immer. Aber wenn es dann darum geht, wer hingeht, dann sind es dann weniger als die Hälfte anscheinend. Sonst wäre es wirklich sehr voll.
Ja, ich frage mal Herrn Schmidtgall, weil als ich die Frage eben an Herrn Graf gestellt habe mit den unterschiedlichen Alterskohorten, da haben Sie zumindest reagiert. Ne? Das ist wahrscheinlich etwas, die jungen Leute werden, über sie wird geredet, werden nicht so gefragt. Das hatten Sie ja in Ihrem Eingangsstatement schon so ein bisschen drin. Wie sehen Sie solche Umfragewerte, wenn Sie dann sagen, ach guck mal an, da sollen angeblich so viel dafür sein, ich erlebe die aber nicht?
Das würde ich so nicht sagen, dass wir die nicht erleben. Mhm. Also es gibt ja auch nicht die jungen Menschen. Das ist eine diverse Gruppe mit verschiedenen Meinungen, wie die Erwachsenen auch. Tatsächlich finde ich interessant, dass es doch einen signifikanten Unterschied gibt in der Umfrage, die gerade vorgestellt wurde, aber auch in den anderen, die mir bekannt sind, dass junge Menschen tendenziell, also dass es tendenziell keine Mehrheit für eine Wehrpflicht gibt. Mhm. Ich denke, das muss man schon auch festhalten. Das heißt, da gibt es einen Unterschied, weil es eben diese jungen Menschen betrifft. Also unsere Kritik ist eben das eine, was ich vorher schon erwähnt habe, dass junge Menschen vielleicht befragt werden, ob sie eine Wehrpflicht gut finden oder nicht, aber das war's. Also es passiert nicht viel mehr. Junge Menschen sollen zur Verantwortung gezogen werden für ihr Land, und ich würde dem Zitat von John F. Kennedy widersprechen, das Sie vorher erwähnt haben. Nee. Ich finde, auch junge Menschen dürfen durchaus fragen, was macht auch dieses Land für uns?
Ja.
Neben der Frage, was tue ich für dieses Land, logischerweise. Und da kommt unserer Meinung einfach zu wenig. Also es wird von der Politik über Menschen verfügt, ohne dass sich wirklich für die jungen Menschen interessiert wird, was sind ihre Belange. Da ist einfach ein Missverhältnis da, das wir beobachten. Und ich glaube, das spüren tatsächlich auch die jungen Menschen. Weswegen die Umfragewerte, genau, also weswegen sich die unterschiedlich, also daraus lassen sich die Werte einfach erklären, meiner Meinung nach, warum junge Menschen es da eben keine Mehrheit gibt für eine Wehrpflicht.
Und ich glaube, ja, die Mehrheit hätte jetzt wahrscheinlich auch niemand erwartet. Wir fragen am Anfang immer so ein bisschen ab, bevor Sie kommen, was haben Sie denn für eine Meinung zum Thema? Und da war ja die Meinung vom Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. auch, ja, auch junge Menschen interessieren sich schon für viele Dinge, engagieren sich auch wenn die Unsicherheiten oft groß sind, weil man manchmal gar nicht so weiß, wofür man berufen ist. Und die Frage lautet tatsächlich, warum tut das Land so wenig für Sie? Es fiel ja schon zweimal so die Corona-Zeit als so ein Schnittpunkt, ne? Und da wissen wir ja ganz genau, dass junge Menschen da eher alleingelassen wurden. Wie ist das eigentlich, wenn der Soziologe, der eben jetzt als Militärsoziologe unterwegs ist, werden diese Dinge auch am Rande irgendwo abgefragt? Also wie das Stimmungsbild generell in so einer jungen Kohorte ist, oder ist das gar nicht Thema bei Ihnen, Herr Graf?
Ja doch, unser Fragebogen ist ja sehr breit aufgestellt. Wir haben, anders als viele andere Ad-hoc-Befragungen, die ein oder zwei Fragen zur Verteidigungspolitik stellen, haben wir über 300 Variablen, die wir erfassen mit unserem Fragebogen. Soziodemografische Merkmale, Einstellung zur Außensicherheitsverteidigungspolitik, zur Bundeswehr und. Natürlich liegt bei uns der Fokus auf Verteidigungspolitik, auf Sicherheitspolitik und auf der Bundeswehr. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, diese ganze Wehrdienstdebatte und auch die Befragungsbefunde, die möchte ich nochmal dahingehend ein bisschen einordnen. Sie sprachen vorhin über extrinsische Motivation, intrinsische Motivation. Wir haben auch vor dem Hintergrund der ganzen Variablen, die wir ja mit abfragen, auch mal sehr komplexe Analysen gerechnet. Was bedingt eigentlich die Akzeptanz unter jungen Menschen für einen neuen Wehrdienst? Ja? Was determiniert das? Im Rahmen dessen, was wir an Variablen da zur Verfügung haben. Das ist sehr viel. Und interessanterweise Interesse in Politik, Vertrauen in den Staat, Patriotismus, verschiedenste Variablen. Und das Interessante ist, das tut alles gar nicht so viel zur Sache. Ja, das geistert da irgendwo mit rum, ja, und macht den ein oder anderen Prozentpunkt vielleicht aus. Aber das, was wirklich reinhaut, was wirklich der Treiber ist, und das können Sie gerne unter intrinsischer Motivation verbuchen, ist die wahrgenommene Bedrohung durch Russland. Wir dürfen ja nicht vergessen, warum wir diese Debatte führen, wofür dieser Wehrdienst dann auch sein soll. Es geht ja um die nationale Verteidigungsfähigkeit. Und die Mehrheit der Befragten hat das ja auch bei uns nochmal ganz klar unterstrichen, weil wir haben ja nicht nur gefragt, wie siehst du den Wehrdienst, sondern auch, was verbindest du damit? Und interessanterweise eine absolute Mehrheit, auch unter den jungen Menschen, und wir reden hier über 60%, sagen, na, das hilft der Bundeswehr bei der Verteidigung Deutschlands und auch des NATO-Bündnisses. Und darum geht es ja letzten Endes auch. Wir wollen ja über den Wehrdienst auch Reserven schaffen, die wir brauchen, um konventionell abschreckungsfähig zu sein. Ja, natürlich haben wir auch die Erwartung, dass junge Menschen, die mit der Bundeswehr in Kontakt kommen über den Wehrdienst, dass die sich vielleicht auch, ein oder andere, weiterführen, dann für eine berufliche Karriere darüber hinaus in der Bundeswehr entscheiden. So, und nur einfach nochmal zur Einordnung. 2/3 aller Deutschen sehen Russland als Bedrohung. Das ist auch unter den jungen Menschen nicht anders. Und dieses Bedrohungsempfinden, das ist der mit Abstand wichtigste Faktor, der die Einstellung der jungen Menschen dann zu einem neuen Wehrdienst auch mit determiniert. Natürlich gibt es bei jedem Individuum unterschiedlich starke Faktoren, Motivationen, warum man das befürwortet oder nicht, warum man dann sich später vielleicht einmal meldet oder verweigert, ja. Aber insgesamt im Aggregat in einer statistischen Analyse ist der wichtigste Treiber für die gesellschaftliche Akzeptanz des Wehrdienstes die wahrgenommene Bedrohung durch Russland. Und nur deswegen reden wir heute überhaupt darüber.
Ja. Ich frage mal Frau Hille vom Paritätischen Freiwilligendienst Sachsen GmbH. Da spielt ja sicherlich auch rein, ich weiß gar nicht, Katastrophenschutz, solche Dinge, spielt das auch mit einer Rolle? Also ist es so, dass Sie auch jungen Menschen begegnen oder Ihre Kolleginnen und Kollegen, die sagen, okay, jetzt zur Armee nicht, aber in irgendeiner Art und Weise dafür was tun, dass es diesem Land besser geht, dass man sich gewappnet fühlt? Ist das auch ein Thema?
Es spielt ja nicht nur die Wehrresistenz, also die Wehrpflicht eine Rolle, sondern auch eine gesellschaftliche Resilienz eine große Rolle für die Gesellschaft. Und da ist einerseits, gibt es Verbände auch, wo natürlich im Bereich Katastrophenschutz etc. Freiwillige jetzt schon eingesetzt sind. Das ist bereits vorhanden. Aber auch das soziale Gefüge ist natürlich, wo jetzt schon Freiwillige eben in sozialen Organisationen, in Pflegeeinrichtungen, in Kitas etc. Da freiwillig tätig sind und da auch ja der gesellschaftliche Zusammenhalt ja aufgebaut wird, das Füreinander, Miteinander. Das ist ja so ein bisschen zwei Medaillen, die da mitspielen und wo wir sagen, das ist genauso wichtig und das müssen wir jetzt in dieser Diskussion genauso mit in den Blick nehmen, dass auch diese Rahmenbedingungen eben daneben noch weiter mit verbessert und aufgebaut und verstärkt werden, weil das auch das ist in einer Bedrohungslage dann natürlich wichtig, dass das gut funktioniert und dass da auch die Menschen sich engagieren. Und das machen sie ja jetzt auch schon bereits, die jungen Menschen. Ja. Aus unterschiedlicher Motivation natürlich heraus.
Genau, ich kam jetzt drauf, weil Herr Graf ja eben so sagte, dass dieses Gefühl von Unsicherheit und eine große Rolle spielt. Und ich weiß ja, wie es ist, wenn man unsicher ist, ist es immer gut, man hat was zu tun. Ja. Also könnte es ja vielleicht auch so ein bisschen Selbstwirksamkeitseffekte haben, dass man sagt, ich mache dann etwas, ne? Egal ist erstmal, was es ist.
Genau, und die, ich spreche jetzt immer von jungen Menschen, Freiwilligendienste sind auch altersübergreifend, also das dürfen wir auch nicht vergessen, aber eben ein Großteil junger Menschen, eben die kommen von der Schule, wollen sich orientieren und erfahren da Selbstwirksamkeit, sind in einem System drin, wo sie lernen, in einem Team zu arbeiten etc. Und das bewirkt natürlich was. Und viele Studien zeigen auch, dass wer einmal einen Freiwilligendienst in jungen Jahren gemacht hat oder ehrenamtlich tätig war, wird irgendwann auch wieder was für die Gesellschaft machen, wenn es vielleicht nicht gerade in der Zeit ist, wo Ausbildung, Studium, Familie, das ist ja eine fordernde Zeit, aber später. Also das zeigt einfach eine große Wirkung für die Gesellschaft. Und deswegen ist eben für uns diese Freiwilligkeit wichtig und das eben gleichermaßen auch mitzudenken jetzt, dass da keine Konkurrenzsituation natürlich entsteht. Ja. Und jetzt ist ja das freiwillige Modell der Wehrpflicht auch in der Diskussion gerade erstmal.
Genau, dass das erstmal vordergründig ist und nur wenn es nicht ausreicht, dann eben andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Ich möchte nochmal auf dieses, man kann doch eigentlich in jedem Alter etwas auch tun und für die Gesellschaft etwas machen, weil es einem auch selber vielleicht gut tut, weil wir haben eine unserer Hörerinnen, Nadine Felkentreff, die auch bei MDR Fragt mitgemacht hat, die aus Leipzig ist, die habe ich auch vorher erreicht. Und sie sagte sowas sie ist für die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsdienstjahres und das auch gerne rückwirkend. Und da wollte ich von ihr wissen, wie sie dieses rückwirkend denn meint.
Ich hätte sehr idealistische Vorstellungen, weil ich durchaus glaube, dass jeder seinen Beitrag für unsere Gesellschaft auch leisten sollte. Und rückwirkend heißt eben, ich selber bin ja nun ein Jahrgang, der nie wehrpflichtig war. Aber heute würde ich ohne weiteres sagen, innerhalb meiner Möglichkeiten, also dann eben nicht ein komplettes Jahr, weil ich bin selbstständig, aber darüber hinaus könnte ich natürlich auch meinen Teil beitragen, indem ich eben, was weiß ich, einmal die Woche irgendwo Müll sammeln gehe. Mache ich übrigens bei meinen Spaziergängen sowieso schon.
Ja, und wenn Sie so in der, Frau Hille, Sie sollten gleich was sagen, oder?
Ja, da würde ich gerne die junge Dame oder Frau einladen, dass das eben genau möglich ist, weil wir in Sachsen einen Freiwilligendienst aller Generationen haben, wo Menschen, neben eben dem Bundesfreiwilligendienst, Menschen aller Altersgruppen ehrenamtlich 10, 15, 20 Stunden sachsenweit tätig werden können. Und da ist auch ein einmaliger Dienst, den es eben in Sachsen gibt.
Wunderbar. Dann hat sie uns sicherlich oder hoffentlich gehört oder jemand sagt es ihr weiter. Wir hätten notfalls auch den Kontakten, können ihr das sagen. Ich wollte dann auch von ihr noch wissen, wie sie jetzt die aktuelle Diskussion sieht, gerade wo junge Menschen ja angesprochen werden.
Naja, sagen wir es mal so, die jetzige Generation, die jetzt in der Diskussion auch im Fokus ist, die wird natürlich nicht Juhu schreien. Ich selber in dem Alter war ich sehr glücklich, dass da keiner auf den Gedanken gekommen ist, Frauen in die Pflicht zu nehmen. Andersrum, glaube ich, würde die Diskussion sich einfach auch ein bisschen anders darstellen, wenn man eben sagen würde, hier, ihr seid nicht die Einzigen. Einzigen, sondern die anderen machen auch was. Die Gesellschaft macht was für mich und umgekehrt kann ich natürlich dann auch was für die Gesellschaft tun. Und wenn es eben ist, dass ich eben nicht mehr so gut hutschen kann, dann gehe ich eben zum Pflegeheim und lese dort einmal die Woche eine Geschichte vor oder so. Irgendwas kann ja jeder beitragen. Wir alle können was tun und gemeinsam, das ist einer meiner Leitsprüche, viele Kleine können Großes bewegen.
Ja, soweit Frau Felkentreff aus Leipzig und wir müssen ganz kurz Kim Oliver Frerichs, der Herr gebürtiger Bremer ist, habe ich gelernt, das Wort Hutschen erklären wahrscheinlich. Das ist sowas wie nicht mehr so gut laufen, nicht mehr so gut zu Fuß sein wahrscheinlich.
Dankeschön. Also Kutzen kenne ich schon, aber Hutschen kann ich noch nicht.
Kutzen ist thüringisch, das ist für hinhocken und Hutschen ist für so langsam gehen. Fußlahm war dann, glaube ich, in der Armee, ne? Das waren die.
Das kommt mir bekannt vor, aber das andere merke ich mir jetzt auch.
Wunderbar. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch so vorsichtig schon mal langsam verabschieden von Dr. Timo Graf vom ZMSBW in Potsdam. Haben wir jetzt eigentlich diese Abkürzung schon aufgelöst, was es bedeutet?
Ja, das kann ich gerne machen. Das ist das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr.
Und da gibt es die Historiker auf der einen Seite und dann die Soziologen auf der anderen Seite, so wie Sie. Wir hatten
Sozialwissenschaftler.
Jetzt, Sozialwissenschaftler, Entschuldigung. Wir hatten eben ja nochmal das Thema, dass es eben über die Bundeswehr hinaus ja auch andere Möglichkeiten gibt, sich fürs Land einzubringen. Ist das eigentlich etwas, was Sie auch mit beobachten, mit abfragen in dieser Runde?
Nein, in unserer Befragung beschäftigen wir uns nicht unmittelbar mit einem Engagement im Zivilschutz oder dergleichen, aber ich möchte an dieser Stelle tatsächlich nochmal genau diesen Diskussionspunkt aufgreifen, vor dem Hintergrund der Befragungsergebnisse, die wir auch zum Wehrdienst haben, der Bereitschaft junger Menschen vielleicht auch diesen zu leisten. Und das Interessante ist, wie wir an diese Zahlen herangehen, ist, wir sehen vielleicht keine absolute Mehrheit bei den jungen Menschen, die hier und heute sich dafür aussprechen, so einen Dienst leisten zu wollen. Aber, und ich warne davor, die Bundeswehr ist nicht naiv und sie hat nicht die Hoffnung, dass 60, 70, 80, im besten Falle 90% der jungen Menschen tatsächlich dann einen Wehrdienst leisten wollen würden, im Sinne von Dienst an der Waffe. Die Bundeswehr operiert auch mit dem Konzept der Gesamtverteidigung und mit Blick auf das Kriegsbild, das sich auch in der Ukraine so darstellt, weiß allem voran die Bundeswehr, dass in einem solchen Fall alle Teile der Gesellschaft alle Hände voll zu tun haben und dass überhaupt nur ein geringer Teil der Bevölkerung dann einen Waffendienst wird leisten müssen. So, das heißt, wir müssen hier erstmal klar für uns verstehen, dass Zahlen wie 45% der jungen Männer sprechen sich für einen neuen Wehrdienst aus in unserer Befragung. Das ist fast die Hälfte. Ja, das wären in absoluten Zahlen so viele, wenn sie denn alle kämen, so viele, dass wir die gar nicht im System verarbeiten könnten. Damit meine ich ausbilden in der Größenordnung, ja, weil wir dann über Millionen reden. So, und ich will damit nur sagen, das Engagement der Menschen ist sehr stark ausgeprägt, auch sich im Zivilschutz zu engagieren. Hier möchte ich zum Beispiel zitieren aus einer Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung vom Januar diesen Jahres, die insbesondere zum Engagement in Zivilschutzeinrichtungen dann auch gefragt hat, auch eine repräsentative Studie. Und weit über 70% der Befragten haben sich bereit erklärt, an Zivilschutzmaßnahmen wie Evakuierungsübungen teilzunehmen, Erste-Hilfe-Schulungen etc. etc. Und interessanterweise in dieser Studie ein zentraler Befund: die Bereitschaft war besonders stark unter den Jüngeren hier ausgeprägt, mit ungefähr 80%, die bereit wären, derartige Übungen vorzunehmen. Und nochmal einen Schritt zurück. Es geht ja hier insgesamt um die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gegen äußere Bedrohungen und Angriffe. Und natürlich spielt die Bundeswehr dabei eine herausgehobene Rolle. Und der Waffendienst kann der entscheidende Dienst sein, wenn es zum Äußersten käme. Aber es gibt so viele andere Bereiche im Zivilschutz, die alle ihren ganz essentiellen Teil dann zur Gesamtverteidigung auch beitragen. Und die Bundeswehr ist sich dessen in jedem Fall bewusst und hat hier in keiner Weise irgendwie naive Vorstellungen, wie viele tatsächlich dann Waffendienst leisten müssten.
Okay. Ein Wort, was mir noch einfällt, wenn ich auf junge Leute schaue, ist, glaube ich, sinnstiftend ist so eine wichtige Geschichte und dass man eben irgendwie Sinn in etwas sieht, was man machen möchte. Frage ich mal ganz kurz, also erstmal, ich es jetzt vergesse, Dankeschön, Herr Graf, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich zuschalten zu lassen und schöne Grüße nach Potsdam an dieser Stelle. Ich winke mal sozusagen akustisch.
Und ich winke zurück.
Danke. Und ich würde mal Herrn Schmidtkeil ganz kurz da nur mit reinnehmen. Also dieses sinnstiftend im Sinne von, ich will da was tun, wie glauben Sie, wird jetzt so eine Diskussion, wie wir es jetzt wieder gerade haben, dass die Politik sagt, na gut, heute kommt eine Klarheit und dann kommt sie wieder nicht. Das ist ja dann eigentlich eher kontraproduktiv, oder? Wie sehen Sie das?
in Bezug jetzt auf die Wehrpflichtdebatte?
Ja, generell, also dass man sagt, ich habe jetzt so langsam mich für entschieden, dass ich in irgendeiner Art und Weise einen Beitrag leisten will und vielleicht könnte es die Bundeswehr sein. Ich muss nur gucken, was die jetzt wirklich wollen und jetzt weiß man es wieder nicht.
Das, könnte ich da einhaken.
Bitte. Unbedingt, Frau Hille.
Genau, also wir müssen drauf, oder wir haben ja bereits ein bestehendes System. Wir haben die Freiwilligendienste, wo bereits 100.000 Menschen in Deutschland, in Sachsen sind es über 5.000, fast einen Vollzeitdienst nach 35 Stunden die Woche leisten, ehrenamtlich muss man jetzt sagen. Mhm. Und uns als Freiwilligendienstträger ist es wichtig, dass man das in den Blick nimmt und da auch mit eine Stärkung und Attraktivitätssteigerung auf politischer Sicht mit in den Blick nimmt, weil wir sind davon überzeugt, dass wenn wir hier die Rahmenbedingungen verbessern, die Attraktivität steigern und auch noch mehr Menschen ansprechen, ähnlich wie die Bundeswehr, wir diese Zahl ganz leicht auch verdoppeln könnten quasi. Hm. Aber die Rahmenbedingungen sind leider nicht so. Also vielleicht bei der Bundeswehr werden die Soldatinnen und Soldaten einen hohen Sold bekommen. Das ist in den Freiwilligendiensten einfach nicht so. Die bekommen ein Taschengeld, wo viele junge Menschen nicht mehr zu Hause ausziehen können. Das ist einfach, das müssen wir jetzt mit in den Blick nehmen und gleichzeitig mit der Debatte auch führen, wie können wir diese Freiwilligendienste und damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter stärken. Das ist genauso wichtig einfach.
Ja, weil Sie gerade das Geld angesprochen haben. Ich frage mal ganz kurz Herrn Oberst Behrichs. Ich habe irgendwo gelesen, zwischen 1.700 und 2.200, abhängig von Dienstgrad, Familienstand, bekäme man im freiwilligen Wehrdienst. Ist das richtig?
Also derzeit ist es so, dass man grob sagen kann, dass man 1.900 netto, brutto bekommt im freiwilligen Wehrdienst.
1.900 brutto im freiwilligen Wehrdienst.
Ja, genau.
Okay. Ist auf jeden Fall nochmal anders als bei den Wehrpflichtigen aus den Zeiten, die ich noch kenne. Und wahrscheinlich eine ganz andere Summe als das, was Sie jetzt gerade meinen, Frau Hille, oder?
Ja, Freiwillige im FSJ zum Beispiel, also das ist ein sächsischer Schnitt jetzt, es liegt bei 400 Euro pro Monat ungefähr.
Das ist natürlich dann auch ein Ungleichgewicht, was man sagen muss. Jetzt machen wir mal einen Schwenk rüber zu einer Situation, wir haben sie noch nicht, aber angenommen, die Pflicht wäre wieder da, dann gäbe es ja, so steht es im Grundgesetz, auch die Möglichkeit, den Dienst einer Waffe abzulehnen. Dazu gab es früher, wie gesagt, meiner Zeit in der DDR-NVA war es ja nochmal ganz anders, da war es noch schwieriger, sich da rauszuwinden und wir werden da auch noch Fälle hören, dass das eben dann auch Repressalien gab, die eben zum Teil dann gar nicht mehr schön waren. Dazwischen war es ja dann so, dass man es eigentlich mehr oder weniger nur erklären musste, am Anfang ein bisschen klarer und später dann eigentlich nur noch so pro forma. Aber trotzdem ist natürlich auch die Frage, ob man ein Wehrdienst, ein Kriegsdienstgegner ist und sich dann entsprechend positioniert, nochmal eine ganz andere Sache. Und ich weiß, dass jetzt Jannik Kiesel mit in der Runde sein dürfte von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner. Und Herr Kiesel, klären Sie uns kurz auf. Da habe ich irgendwo gelesen, dass es einer der ältesten Vereine ist, die sich in diese Richtung kümmert. Ist das so?
Schönen guten Abend erstmal. Ja, genau, das ist richtig. Also wir wurden 1892 gegründet, unter anderem von Bertha von Suttner, die ja auch die erste Friedensnobelpreisträgerin dann war, 1905.
Okay, und jetzt haben wir Sie in die Runde geholt, weil wir gesagt haben, was wäre wenn, ist ja so ein bisschen unsere Situation. Sie spüren da schon solche Gedankenspiele, ne? Ich habe irgendwo in einem Zeitungsartikel einen Kollegen von Ihnen aus dem gleichen Verein gelesen, eine Aussage von ihm, dass da jetzt in letzter Zeit auf der Internetseite die Anfragen schon sich ganz schön nach oben entwickelt haben.
Auf jeden Fall. Also wir verzeichnen einen riesigen Ansprung an Anfragen. Wir haben eine Informationsplattform ins Leben gerufen, verweigern.info, wo sich junge Menschen auch informieren können, welches Karrierecenter zum Beispiel zuständig ist, was eine Kriegsdienstverweigerung überhaupt ist und was sie dafür tun müssen. Und wir merken natürlich auch eine große Verunsicherung bei jungen Menschen, aber auch bei Reservistinnen zum Beispiel oder auch bei den Eltern und Großeltern der Betroffenen.
Das Stichwort Reservisten haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Wäre das eigentlich, ich schwenke mal ganz kurz rüber zu Oberst Frerichs, wäre das eigentlich, um diesen Aufwuchs von 80.000 Leuten zu erzielen, auch noch eine Möglichkeit, dass man bei den Reservisten nochmal nachschaut? Oder sind die da schon irgendwo mit drin? Wie ist da eigentlich die Situation jetzt? Man hat ja das Gefühl, in Friedenszeiten war das alles nicht mehr wichtig.
Ja, also erstmal ist es so, dass wir, auf welche Zahlen wir auch immer anwachsen wollen, was die Politik dann irgendwann festlegt, wir sowieso mit einem Mix rechnen, also ein Mix aus Reservisten und aktiven Soldaten. Natürlich sind die eine Option, auch auf alte, ältere Datenbestände, sage ich jetzt mal, zurückzugreifen. Aber da ist natürlich auch ein Punkt, wie lange sind die aus der Ausbildung raus, welchen Gesundheitszustand haben die. Das sind auch Dinge, die noch wieder neu ermittelt werden müssen, weil die hohe Einsatzbereitschaft der Reservisten, wie wir sie früher hatten, natürlich jetzt lange nicht war. So, da ist dann die Frage, wo investieren wir die Ressourcen in neue Einstellen und untersuchen oder alte, in Anführungszeichen, Sichten. Da muss man dann sauber abwägen und gucken, wie viel man von welcher Klientel braucht. Es ist eine Option, aber wir setzen im Moment auf Reservistengewinnung durch freiwilligen Wehrdienst.
Ich habe Sie immer als Leiter des Karrierezenters der Bundeswehr in Erfurt vorgestellt, was auch für Sachsen mit zuständig ist. Muss ich mir das so vorstellen, dass dann auch der Untersuchungsraum, wo der Arzt ist, der sagt, bitte einmal husten, wie man das so aus Filmen kennt, dass das auch mit bei Ihnen ist? Also wird das alles bei Ihnen gemacht?
Okay. Ja, also man muss, wenn ich das, man muss sich fast jedes Karrierecenter so vorstellen, dass wir drei Dinge machen. Das eine ist das, was allen sofort einfällt, nämlich Nachwuchsgewinnung. Das zweite, was wir machen, ist, wir machen Reservistenbearbeitung. Das geht nach Bundesland. Nicht für Sachsen bin ich da zuständig, sondern nur für Thüringen, für alle Reservisten, die in Thüringen wohnen, nicht stationiert sind. Und drittes Standbein, was wir haben, ist der sogenannte Berufsförderungsdienst. Das ist die Eingliederung von aktiven Soldaten in den zivilen Arbeitsmarkt. Das liegt auch bei uns. Und da sind wir verantwortlich für alle Soldaten, die in Thüringen stationiert sind. Also ein bisschen, also wer in Thüringen ausscheidet, zum Beispiel in Bad Salzungen oder Gotha, da kümmern wir uns, dass die in den zivilen Arbeitsmarkt eingegliedert sind. Und es kann aber sein, dass ein Reservist von der Marine bei uns betreut wird.
Gut, und jetzt haben wir ja gesagt, wir schauen nicht in die Glaskugel, aber trotzdem wäre es ja so, dass jetzt in irgendeiner Art und Weise über den freiwilligen Weg, über den verpflichtenden Weg, über diese Form des Formulars, vielleicht eines Losverfahrens, dann plötzlich ein Pool an Menschen ist. Stehen die dann bei Ihnen dann später Schlange und sagen so, jetzt bitte mal meine Physis und andere Dinge begutachten?
Die kommen auf jeden Fall zu uns. Das passiert jetzt auch. Jeder, der aus Thüringen oder Sachsen Soldat werden will, länger als 23 Monate, kommt nach Erfurt, wird dort untersucht, psychologisch, physisch, Sporttest, ein Interview, ein Einstellungsgespräch, das wird gemacht. Für mehr Soldaten würde man dann irgendwann gucken, vielleicht muss man mehr in die Fläche gehen, mehr solcher Punkte anbieten. Das ist aber noch nicht entschieden. Zurzeit bin ich mit Erfurt der Hauptverantwortliche dafür. Ich habe eine kleine Außenstelle in Dresden, wo man das auch mal machen kann, untersuchen. Aber genauso ist das. So wie wir es früher aus dem Kreiswehrersatzamt kennen. Mhm. Körperliche Untersuchung, psychische Untersuchung, klassische Musterung.
Ich überlege gerade, wie es in der DDR hieß, irgendwas mit Musterung, war da glaube ich mit drin. Also auf jeden Fall gab es ja auch diese Ämter eigentlich in jeder größeren Stadt dann fast schon oder in jedem Kreis. Und dann wurde da eben ja gefragt, zum Beispiel auch, wie gibt es so Ausschlusskriterien, wenn jemand sagt, das mit dem Kiffen ist mir lieber, als mir das Gras auf den Helm zu setzen?
Selbstverständlich gibt es Ausschlusskriterien, die ich jetzt hier aber nicht aktiv bewerben möchte.
Kiesel wahrscheinlich jetzt hier
die Antenne ausstellt. Bevor dann alle hier Schreibbereitschaft herstellen? Nein. Also natürlich, offensichtlich sind Drogen No-Go. So, also bei Marihuana ist es jetzt ja anders gesetzlich geregelt. Dann gilt dann der Punkt ab jetzt sozusagen, nicht mehr. Andere Drogen sind einfach No-Go. Extremistische politische Einstellung natürlich, aber das reicht nicht, wenn man verweigern will und hingeht, sagt, ich bin jetzt aber besonders rechts- oder linksextrem. Das wird dann schon etwas genauer durchleuchtet.
Ja.
Aber es gibt ja auch keine Pflicht.
Richtig. Gut. Herr Kiesel, Sie haben jetzt kein neues Argument an die Hand gekriegt, aber was ist denn das, was Ihnen die Menschen, die Sie anschreiben, was Sie an nicht nur bedenken, sondern eben vielleicht auch sagen, müsste ich denn? Gibt es solche Anfragen auch?
Also zuerst einmal beraten wir natürlich nur zur Kriegsdienstverweigerung. Und genau das sind eigentlich die Gründe. Also wir haben viele Unsicherheiten, da trägt natürlich aktiv auch die Politik dazu bei, dass wir nicht wirklich wissen, was jetzt auf uns zukommt, dass die jungen Menschen nicht wissen, was auf sie zukommt. Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt, das heißt, viele wissen gar nicht, was eine Musterung ist, was jetzt diese Ausbildung bedeutet für sie Und das sind auf der einen Seite, wie gesagt, junge Menschen, das sind aber auch wirklich die Menschen, die zum Beispiel auch schon ihren Dienst geleistet haben und jetzt Angst haben, dann doch wieder Teil der Streitkräfte werden zu müssen und am Ende vielleicht auch an der Front zu landen.
Hm. Ich habe jetzt noch gar nicht gefragt, in welcher Altersgruppe Sie sich eigentlich wiederfinden. War das jemals für Sie ein Thema, sich damit auch persönlich auseinanderzusetzen, zu sagen, ich will da sicherheitshalber schon mal meine Position klar machen?
Also das war es auf jeden Fall. Man muss sagen, ich bin 32. Wenn wir zurückrechnen, bin ich sozusagen 2011, 18 geworden. Ich habe daher noch mein Einladungsschreiben bekommen, aber das war dann nicht mehr vonnöten. Dementsprechend habe ich damit auf jeden Fall schon zu tun gehabt. Ich hatte vor allem meine älteren Freunde, die dann alle zur Musterung noch mussten. Und für mich war eigentlich schon von klein auf klar, dass ich das nicht machen möchte.
Okay. Und wenn Sie jetzt sagen, die Zahlen wachsen an, die bei Ihnen auf der Internetseite sich interessieren, das hat aber jetzt noch keine tatsächlichen Auswirkungen oder werden da jetzt pro forma einfach schon quasi Schreiben vorbereitet hingelegt für den Fall, dass?
Also man muss sagen, die Kriegsdienstverweigerung findet aktiv statt. Also wir haben auch während der Aussetzung der Wehrpflicht gab es Verweigerungen natürlich. Also wir haben, man muss sagen, 2/3 der Menschen sind Ungediente, also die noch nichts mit der Armee zu tun hatten. 1/3 davon sind Reservistinnen, also ist auch eine größere Anzahl. Und wir haben auch einen kleinen Prozentzahl aktive Soldatinnen und Soldaten, die auch verweigern. Und diese Verweigerungszahlen, die sind von 2022 bis 2024 haben sich verdreifacht. Und wir haben jetzt im August schon die Zahl von letztem Jahr quasi gerissen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr auch die 5000er-Marke der Verweigerungen und der Anträge zur Verweigerung dann auch gerissen wird.
Ja, dann Dankeschön für diese Einblicke und ein wichtiger Aspekt unseres Themas. Jannik Kiesel von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner. Dankeschön, dass Sie Zeit für uns hatten.
Vielen Dank.
Und ein Aspekt, den wir jetzt noch nie so ganz angesprochen haben, aber so ein Generalvorwurf, bei dem jetzt wahrscheinlich sowohl Frau Hille als auch Herr Schmidtgeil gleich wieder scharf die Luft einziehen, ist der, den zum Beispiel unser MDR-Fragt-Community-Mitgestalter Steffen Gruber aus dem Vogtlandkreis gesagt hat. Der fragt nämlich, wem hat das denn damals zum Beispiel zu DDR-Zeiten geschadet? Die Jugend müsste Respekt, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung und Disziplin gelehrt werden. Da habe ich ihn gefragt, wenn er mit der Meinung um die Ecke kommt, wie da so die Leute auf ihn reagieren.
Sicherlich ist der damals politische Druck schlecht gewesen, aber Ordnung, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das ist damals gefördert worden, was heute den Jugendlichen leider immer mehr fehlt.
Also man muss sagen, Herr Gruber ist so in seinen 40ern, ohne da jetzt so ganz genau zu werden. Mir fiel dann etwas ein, was ja damals bei uns in meiner Jugendzeit noch war, das war die Gesellschaft für Sport und Technik, so nannte sie sich. Das war so ein bisschen vormilitärische Ausbildung. Und ob er an sowas vielleicht da auch gedacht hat oder ob er das auch noch kennt, wollte ich ihm wissen.
Die GSD war ja gut, da konntest du kostengünstig die Fahrerlaubnis machen, du hast Kfz-technisch lernen können. Und das hat fürs Leben alles Gute gebracht. Das Einzige war natürlich, da haben wir uns immer gedrückt, wenn es zum Schießen ging. Das war also nicht meine Sache. Also Gewehr an der Hand war völlig out.
Da wollte ich natürlich dann wissen, wenn das Gewehr für ihn out war, wie er sich dann zum Thema Wehrdienst dann verhalten hat.
Ja, ich war vorgesehen als Abiturient für die Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik und das habe ich abgelehnt. Und dann haben sie mich zurückgestellt und mit 25 Jahren, so kurz vor der Frist, haben sie mich dann einberufen und da kam ich zu den Baupionieren, nicht zu den Spatentruppen. Wir haben also rein bautechnisch gearbeitet und im Monat 3 Tage Ausbildung gehabt, unter anderem auch Schießen. Und da habe ich mich dann immer krank gemeldet, also es war nicht unbedingt meine Sache.
Soweit Herr Kober aus dem Vogtlandkreis und ja, Baupioniere, also was er meinte mit den Spaten, das waren ja diejenigen, die dann tatsächlich verweigert haben und dann mehr oder weniger gezwungen wurden, so eine Art Ersatzdienst dann auch zu leisten. Und die wurden auch etwas in den Kasernen natürlich, heute würde man sagen Mobbing, damals hat man eben gesagt, merkwürdig betrachtet. Ich würde aber auf einen Aspekt ganz kurz mal eingehen wollen, mit Herrn Oberst Frerich drüber reden, diese GST, diese quasi Vorbereitung. Und wenn Sie sagen, wir sind ein Karrierecenter und wir werben dafür, würden Sie sich sowas wieder wünschen, dass es sowas flächendeckend gibt? So eine Art Verein, der so ein bisschen schon zur Armee hinschielt, aber eigentlich letztendlich anderes im Fokus hat?
Das wäre nicht so in meinem Sinne, aber jetzt aus meiner persönlichen Sicht, weil doch klar ist, wer hier welche Verantwortung hat. Also wenn wir für Streitkräfte ausbilden, werben, rekrutieren, wie auch immer Sie das nennen möchten, dann macht das die Bundeswehr und dann soll das nicht irgendein anderer nichtstaatlicher Verein machen. Ist jetzt übertrieben, von einem Aufbruch der Gewaltenteilung zu sprechen, aber ich finde, es ist klar, wer im Land welche Verantwortung haben sollte. Und das sollte kein ziviler Verein sein.
Ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass in meiner Altersgruppe viele zum Beispiel ihre Fahrerlaubnis tatsächlich den Führerschein in dieser Zeit gemacht haben, kostengünstig. Man kam vor allen Dingen ran, das andere war schwierig. Und wäre sowas nicht zum Beispiel auch ein Lockmittel? Ich habe ja schon gehört, dass eventuell dieses, wer sich dann freiwillig entscheidet, kriegt den Führerschein günstig, auch ein Thema sein könnte eventuell. Aber so in Vorleistung zu gehen und zu sagen, hey, wir kommen nicht nur und erzählen über was, sondern sowas wie einen Fahrlehrer können wir mitbringen.
Ja, also natürlich haben wir Interesse daran, dass möglichst hochqualifizierte Bewerber zu uns kommen und dazu gehört auch der Führerschein. So, das heißt, wenn es etwas geben würde, was vorgeschaltet ist, was die Führerscheinausbildung sicherstellen würde für die, die zur Bundeswehr kommen, dann wäre das natürlich schön. Richtig ist, dass man darüber nachdenkt, im Bereich der Führerscheine, sag mal Incentives, also unterstützende Leistungen zu bringen. Wie das im Detail sich ausgestaltet und ob das kommt, das weiß ich noch nicht. Für mich ist da eigentlich die Frage, wann machen wir denn das? Am Anfang, dann hat auch die Bundeswehr was davon oder am Ende, dann hat nur der Soldat was davon, am Ende der Dienstzeit. Das ist auch nicht so ganz einfach.
Okay, ja, Herr Schmidtke?
Genau, also ich finde nochmal auf das, was Frau Hille vorher auch, auf das hat sie hingewiesen, das finde ich sehr wichtig. Also nichts dagegen, wenn die Bundeswehr die Führerscheinkosten teilweise übernimmt oder ganz. Ich glaube tatsächlich, meiner Kenntnis nach steht es auch in dem Gesetzesentwurf drin, dass es das geben soll. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass wir da keine Hierarchie aufmachen zwischen den zivilen Diensten in einem Zivildienst oder jetzt in einem FSJ und im Dienst bei der Bundeswehr. Also gleiches Recht für alle, dass junge Menschen sich frei entscheiden können, was sie machen wollen. Das heißt, es muss auch eine Gerechtigkeit geben dahingehend. Ich glaube, da sollte man drauf achten. Und das ist auch ein Appell an die Politik, dass es da eine Gerechtigkeit gibt. Also es hat ja auch ein Stück weit so eine soziale Komponente. Wir wollen ja nicht, dass Leute zur Bundeswehr gehen und im Verteidigungsfall, im Zweifel ist es ja auch das, vielleicht ihr Leben lassen müssen, weil sie sich gezwungen gesehen haben aufgrund ihrer sozioökonomischen Lage. Das schränkt ja auch diese Freiheit der Entscheidung ein. Von daher, da muss auf jeden Fall Gerechtigkeit herrschen und genau. Das nur als Ergänzung zu dem Thema Führerschein.
Ich sag's mal platt, genau. Ich gehe zur Bundeswehr, weil ich mir Führerschein nicht leisten kann und bin ich im Auslandseinsatz und das war's. Das wäre dann also die fatale Folge, die passieren könnte, die Sie gerade meinen.
Also es würde halt vielleicht Menschen anlocken, die sozioökonomisch nicht so gut dastehen und die dann im Zweifel auch den Kopf hinhalten. Und ich glaube, das ist nicht gerecht.
Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Allein schon, wenn wir vorhin gehört haben, dass diese Unterschiede im freiwilligen sozialen Jahr von dem, was man finanziell hat zum Freiwilligendienst in der Bundeswehr, kann das ja auch schon so ein Auslöser sein. Ja, es wird viel diskutiert. Ich nehme an, es wird auch am Hörertelefon, in den Mails, über die App und so weiter viel diskutiert. Rebecca Hautquitz aus der MDR Sachsen Redaktion ist bei uns. Rebecca, was ist denn so über die Zeit da alles angekommen?
Ja, du hast auf jeden Fall ganz recht, dass Thema polarisiert sehr. Jeder hat dazu eine Meinung. Ich habe mit ganz, ganz, ganz vielen Hörern am Telefon gesprochen und auch einige Mails gelesen und gebe mir mal Mühe, die vielen Standpunkte so ein bisschen zusammenzufassen.
Na klar.
Also, wir hatten aber auch ganz viel schon hier drin in der Sendung jetzt genannt. Also, einige sehen in Pflicht ja eben eine gute Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Ne? Stichwort Stärke, Disziplin hatten wir eben erst gehört.
Aber positiv gemeint, also
genau, unter dem Motto, ja, das wäre genau gut. Positiv genannt, aber es gab auch einige Berichte von so eigenen Erfahrungen, da, wo dann schon die Leute auch gesagt haben, das war schon auch eine harte Zeit. Einige sagen dann wiederum, hat es jetzt geschadet, da kann man sich drüber streiten. Aber es gab auch Leute, die mir erzählt haben, dass diese Kameradschaft, die sie da damals erlebt haben, noch bis heute hält und die untereinander Kontakt haben. Ich hatte aber auch Hörer am Telefon, die meinten, dass das Pflichtjahr, wie es jetzt gedacht wird, nicht wirklich ausreicht. Clemens Neupart aus Mittelsachsen hat da zum Beispiel auch was zugesagt.
Das Pflichtjahr wird als Pflicht abgeleistet und danach stehen wir genauso da wie bisher auch. Und ich glaube, die Arbeitgeber oder die Gesellschaft an sich braucht die jungen Menschen in anderen Bereichen und ich habe die Befürchtung, das Pflichtjahr ist am Ende verschenkt. Viel wichtiger ist dann, die Leute bei der Stange zu halten, also in die Reserve zu kommen oder eben im Katastrophenschutz sich längerfristig zu verpflichten. Also dass man quasi wie in der Schweiz immer wiederkehrende Intervalle hat, wo die Leute einberufen werden und trainieren können. Nur dann kann man auch effektiv verteidigungsbereit sein.
Von der Schweiz hatten wir heute auch schon ab und an was gehört. Und er hat auch noch eine weitere Anregung.
Wir reden immer nur über die Wehrpflicht, aber wir dürfen natürlich auch den Zivilschutz nicht vergessen. Ja, also die zivile Verteidigung, der sozusagen nicht-militärische Bereich, ist auch eine essentielle Rolle für die Aufrechterhaltung einer Gesellschaft. Und was eben auch in der Diskussion viel zu kurz kommt, ist überhaupt die mentale Bereitschaft, das Land am Laufen zu halten und verteidigen zu wollen.
Den Zivilschutz hatten wir in der Runde auch gerade erst besprochen, wie ich schon gehört habe. Und passend dazu gab es dann eben auch noch einige Meldungen, die gesagt haben, das Pflichtjahr müsste man ja nicht unbedingt nur militärisch denken, sondern auch mal sozial, zum Beispiel im Bereich der Pflege, da fehlt es ja auch an Personal. Und genau, ganz natürlich waren auch eben kritische Stimmen dabei, die sagen, wir lehnen Verpflichtungen eigentlich grundsätzlich ab und wollen einfach nicht, dass die jungen Menschen noch weiter unter Druck gesetzt werden. Das so als Rundumschlag.
Ja, danke schön, Rebecca. Ich frage gleich mal Frau Hille, weil wir eben das hatten, ja zum Beispiel auch in der Pflege würden Leute gebraucht. Ich weiß es zum Beispiel bei uns, der Schwiegersohn hat auch seinen Zivildienst gemacht und auch im Pflegeheim erzählt heute noch davon, dass es für ihn eine wertvolle Zeit war, weil es eine Erfahrung war, die er dann wahrscheinlich im Berufsleben sonst nicht mehr gemacht hätte. Spielt auch eine Rolle. Was hören Sie von jetzt Einrichtungen, die im Moment von den Freiwilligen partizipieren? Würden die lieber keine Verpflichteten haben oder sagen dir, egal, weil ihr der helfende Hand ist gut, wie ist das da?
Also man muss bedenken, dass wenn wir ein verpflichtende Freiwillige haben, dass das natürlich eine sehr große Zahl ist und dass dann in den Einrichtungen auch wieder gebunden ist, die Menschen zu begleiten. Die wissen natürlich nicht sofort, was gemacht werden soll, sind vielleicht auch ein bisschen demotiviert, was natürlich eine Belastung für die sozialen Einrichtungen ist. Und wir sind davon überzeugt, dass eben da gerade die jungen Menschen, die eben freiwillig kommen, eher eine Entlastung sind, die sich eben Lust haben, mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist ein sehr sensibler Bereich ja auch, die da auch ihre Stärken genau kennenlernen wollen. Und die Erfahrung ist beim Freiwilligendienst ist, dass eben auch ein Teil im sozialen Sektor da natürlich bleibt. Das ist für die sozialen Einrichtungen auf jeden Fall ein wichtiges Instrument, um zu sagen, hier, wir zeigen uns unseren Arbeitsbereich. Habt ihr vielleicht Lust, eine Ausbildung, Studium hier zu machen? Genau. Aber es ist keine Antwort auf den Fachkräftemangel, weil es sind Freiwillige, die zusätzlich da sind. Es kann nicht eine Fachkraft ersetzen in irgendeiner Weise. Da müssen andere Antworten gefunden werden.
Auch ein wichtiger Aspekt. Und eine Frage, die ich auch die ganze Zeit schon so im Hinterkopf habe, ist, wir reden jetzt immer so über die jungen Menschen, dann reden wir irgendwie über die, die sich dann zu Wort melden und die schon nicht mehr betroffen sind, weil sie Ü60 vielleicht sind. Wir reden wenig über dieses mittlere Alter. Inwiefern würden Sie sich zum Beispiel, Frau Hille, auch wünschen, dass noch mehr in dieses soziale Jahr der Generation oder wie es genau heißt, also wo man sagt, ich kann da immer kommen, dass das vielleicht bekannter auch noch wird, dass da noch mehr Leute wissen, dass das eine Möglichkeit ist. Genau. Wäre das gut?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, was wir sehr aktiv bewerben natürlich, dass das jederzeit möglich ist. Es ist oft eine Lebensphase, wo Menschen eben einen Umbruch haben und sagen, sie kommen aus der Elternzeit, es gibt sonstige biografische Umbrüche, wo sie einen Freiwilligendienst machen, weil sie sich natürlich ein Stück weit aus dem Beruf herausnehmen erstmal. Aber das ist auf jeden Fall, was mehr angeboten werden kann, gerade auch im Übergang von zum Beispiel in die Rente, wo ja hohe Wissensressourcen auch da sind etc., was wesentlich auch noch mehr ausgebaut werden kann. Aber wichtig ist es natürlich auch hier wieder die Freiwilligkeit und nicht Generationen gegeneinander in irgendeiner Weise auszuspielen, sondern da ist einfach alle gleich in dem Moment auch. Und aber die Chance besteht, wir haben in Sachsen zwei Angebote, den Bundesfreiwilligendienst, der generationsübergreifend ist. Unsere älteste Freiwillige war da an die 70 oder eben der Freiwilligendienst aller Generationen. Da ist jemand gerade bei uns tätig, die bereits 75 Jahre alt ist. Also das geht schon noch auch. Aber auch 40, 50, also da haben wir wirklich die ganze Bandbreite oder auch alle Träger, die ganze ganze Bandbreite anzubieten.
Ja, wo müsste da noch mehr getrommelt werden? Was sehen Sie da, wo vielleicht zu wenig darüber informiert wird? Müsste zum Beispiel sowas wie die Agentur für Arbeit das auch immer mit nahelegen unter dem Motto, wenn es jetzt gerade im Moment mit einer direkten Weitervermittlung nicht geht, schau doch mal, ob du sowas zwischenschalten willst. Gibt es das schon vielleicht? Weiß ich nicht.
In der Arbeitsvermittlung ist natürlich schwierig. Wir versuchen alle möglichen Werbemittel zu trommeln. Wir haben gute Kontakte, wo wir das immer wieder auch bei der Agentur für Arbeit oder so vorstellen. Wir haben Pressemitteilungen, Social Media, also da machen wir das Band breit. Es muss natürlich dann in dem Moment passen. Und da spielen natürlich auch wieder die Rahmenbedingungen eine Rolle. Kann sich das der Mensch in dem Moment auch leisten? Das ist einfach wieder Stärkung der Freiwilligendienste in dem Moment auch.
Ja, also da geben wir der Politik ein klares Signal, dass sie da auch einen Angleich machen will, nicht nur die eine Sache finanziell noch attraktiver machen und die andere runterfallen lassen. Ich hatte gerade so die Vorstellung, wenn Oberst Rehrichs und Sie gemeinsam vor einer Schulklasse stehen, also jetzt nicht in Person vielleicht, aber so, dass man sagt, wir stellen die Bundeswehr vor als eine Möglichkeit, dem Land zu dienen, und wir stellen auf der anderen Seite die Freiwilligendienste vor und wir kommen mal gemeinsam in eine Klasse. Gibt es solche Modelle vielleicht schon?
Ich glaube, wir gehen beide in dieselben Schulen sozusagen. Wo wir gerade dran sind in dem neuen Gesetz, ist ja auch dran, steht drin, dass alle jungen Männer angeschrieben werden sollen. Und wir werben gerade in der Politik dafür, dass neben dem der Wehrpflicht quasi auch eine zentrale Seite, die bundesweit tätig ist, freiwillig-jahr.de, genau dort eben mit angepriesen wird, dass es die Freiwilligendienste gibt, dass das genau in dieses Schreiben mit aufgenommen wird.
Also quasi,
ob das umgesetzt wird, das ist noch offen gerade, glaube ich.
Einen zusätzlichen Fragebogen oder zumindest einen Punkt, in dem das mit angesprochen wird.
Aber das wäre total wertvoll, weil die Information ist natürlich wichtig zu sagen, wir haben das, aber auch das. Ob es kommt, da werden wir uns überraschen lassen. Ja.
Oberst Frerichs hat auch gerade eingeatmet.
Ja, genau. Also es stimmt schon. Natürlich sind wir an vielen Veranstaltungen entweder gemeinsam oder in der gleichen Zielgruppe. Also so klassische Dinge wie halt Berufsorientierungsmessen oder Blaulichtmeilen, das sind natürlich die gleichen Vertreter vor Ort. Und das ist ja auch das, was wir gerne wollen. Natürlich wollen wir gerne, dass alle freiwillig zu uns kommen. Wichtig ist halt, dass am Ende die notwendigen Zahlen erreicht werden, weil man kann jetzt über Dienstpflicht oder Freiwilligendienst sprechen. Eins ist Fakt, Sicherheit ist Pflicht. Und das ist der Auftrag, den wir erfüllen müssen als Bundeswehr. Und gerne mit Freiwilligen. Aber wenn es halt nicht freiwillig geht, müssen wir andere Lösungen finden.
Ja, und wenn wir das Wort Pflicht jetzt schon noch einmal im Mund hatten, da gab es ja auch, ich weiß, dass auch Frau Hille auf jeden Fall dazu eine Meinung hat, diese wunderbare Idee, man könnte doch ein soziales Pflichtjahr für Rentner einführen, also so wie vor dem Berufsleben man so ein Jahr einbauen könnte, könnte man es ja auch danach. Was halten Sie davon, Frau Hille? Oder was hält vielleicht auch der, nicht nur die Branche oder die Sie mitvertreten als paritätische Freiwilligendienst, was sagen die Kollegen zu solchen Ideen?
Wir haben ja Angebote für die Menschen quasi nach der Rente zu sagen, ich mache noch einen Freiwilligendienst. Auch da denken wir nicht, dass eine Verpflichtung notwendig unbedingt ist, sondern eher, dass wir die Menschen, auch die eben, die dann im Übergang sind, eher überzeugen müssen und wir vielleicht ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren, dass das möglich ist und machbar. Und uns ist auch wichtig, dass wir nicht die Generationen gegeneinander ausspielen, ne? Also sozusagen der eine sagt das und der andere sagt das, sondern dass es gemeinsam, jeder sagt, ja, ich hätte Lust dazu, bin überzeugt und dann mache ich das. Und für wem es eben nichts ist oder eher zum freiwilligen Wehrpflicht geht, dass sozusagen jeder auch sein Angebot findet, Stück, und damit einen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Also das Passende für jeden Einzelnen ist uns wichtig.
Wir sind im Gespräch über etwas, was noch gar nicht so richtig gehend in Sack und Tüten ist, nämlich wie geht's weiter mit dem neuen Wehrdienstgesetz. Es liegt ein Gesetzentwurf vor, es gibt Diskussionen, es gibt Ankündigungen einer Einigung, es gibt keine Einigung und weitere Diskussionen. Also es wird uns noch eine Weile beschäftigen, zumindest während der Live-Sendung von Dienstags direkt gab es da also jetzt kein abschließendes So wird's. Und wenn Sie den Podcast hören, Vielleicht sagen Sie dann, nein, die Nachrichtenlage ist schon eine andere, aber die Argumente, die wir ausgetauscht haben, gelten ja trotzdem, nämlich inwiefern ist eine Freiwilligkeit sinnstiftender, sinnvoller als eine Pflicht, und da sagte ja eben gerade der Herr Oberst Friedrichs. Wichtig ist am Ende, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Und da ist es ihm jetzt erstmal als Vertreter der Bundeswehr egal, würde ich mal unterstellen, auf welche Art und Weise es zustande gekommen ist. Hauptsache, es funktioniert dann. Und funktionieren ist so ein Stichwort, das ich noch gerne ansprechen würde, weil in der Vorbereitung der Sendung habe ich noch so gedacht, naja, die Bundeswehr ist ja so vom Image nicht ganz so weit weg gewesen von der Deutschen Bahn. Zumindest manchmal, mal erinnern uns noch an Dinge, dass Ausrüstungsgegenstände, die einfachsten Sachen irgendwie fehlen, und man hat so den Eindruck als Außenstehender, aber da haben Sie die Innenansicht, dass sich auch da in den letzten Monaten ein bisschen was verändert hat. Stimmt das?
Ja, also ich glaube, da hat sich sehr viel verändert zum Positiven. Also wo man es am besten belegen kann, sind natürlich immer Zahlen. Wenn wir jetzt auf meinen Verantwortungsbereich gucken, auf die Nachwuchsgewinnung, war 2024 das erfolgreichste Nachgewinnungsjahr der letzten 5 Jahre. Also es war wirklich gut. Im Vergleich zu 24 zu 25, zum laufenden Jahr, muss man sich vorstellen, hat jeder Bereich in Deutschland, meiner auch, so eine gewisse Zahlquote, die er erreichen muss, damit alle Dienstposten befüllt werden. Diese habe ich dieses Jahr im September schon erreicht mit meinem Team. Also man sieht, dass deutlich mehr kommt. Das ist ja auch das, was in den Umfragen wiedergespiegelt wird. Also ja, das Image wird besser. Ja, es gibt viele Freiwilligen. Und ja, es wäre super, wenn wir alles mit Freiwilligen lösen könnten.
Eine Frage, die wir noch gar nicht besprochen haben, ist, wenn die denn alle jetzt kämen, kämen die eigentlich überall unter? Weil ich weiß, Sie leben in Mühlhausen, was meine Heimatstadt ist. Als ich dort damals war, gab es 3 Kasernen, 3 große Kasernen. Eine wurde Altenheim, eine ist jetzt das Bratwurstmuseum, zumindest so grob das Gelände. Und bei der einen weiß ich jetzt gar nicht mehr, war zwischendurch von der Stadt Corona-Impfzentrum.
Landratsamt jetzt.
Ja, Landratsamt. Also da ist es zum Beispiel schon mal schwierig, ganz viele Soldaten unterzubringen, oder?
Ja, aber auch da findet man zurzeit Lösungen, die entweder schon jetzt nachhaltig sind oder temporär. Parallel laufen sehr viele Bauprojekte. Das Nadelöhr ist im Endeffekt das Personal, was in den Karrierezentren ist. Weil wie viele Ärzte brauchen wir, wenn wir jetzt x verpflichtete Menschen haben? Das ist ja, also wie lange sollen die arbeiten? Ist das so dringend, dass sie 24 Stunden am Stück arbeiten? Oder wie viel schafft so ein Arztteam, so ein Karrierecenter? Und das ist so ein bisschen das Nadelöhr, wo wir jetzt erstmal, wenn es denn mehr werden soll, Ressourcen aufbauen müssten.
Okay, aber nochmal drunter, Image, glauben Sie, zumindest aus der Innenansicht heraus, was sollen Sie auch anders sagen, verändert sich gerade, Sie kriegen zumindest andere Rückmeldungen. Dann wäre die Frage an Frau Hille, wenn Sie jetzt diese Diskussion weiterhin verfolgen, haben Sie das Gefühl, dass es einzahlt auf die Freiwilligendienste oder ist es eigentlich kontraproduktiv, dass man jetzt über dieses Ehre oder Pflicht so diskutiert und Sie sagen, hättet ihr uns mal lieber weitermachen lassen wie bisher, wir sind auf einem guten Weg?
Es bringt natürlich immer etwas zu drüber diskutieren, weil es in der Öffentlichkeit einfach steigt. Und wir sind auf jeden Fall für eine Freiwilligkeit. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dass jeder seinen Bereich findet. Dass wir eben aber auch, wenn es wirklich zu einer Pflicht kommt, zu einem Wehrdienst, Pflichtdienst, dass wir hier einfach die Erfahrung aus den früheren Zivildiensten kritisch gemeinsam auch auswerten und die funktionierenden Systeme der Freiwilligendienste mit berücksichtigen. Das ist uns für den Blick in die Zukunft ganz wichtig, dass hier einfach da eben gemeinsam gedacht wird und nicht wieder genau so der alte Zivildienst quasi wieder mit aufgebaut wird, sondern dann auch die Strukturen, die da sind, genutzt werden.
Genau. Haben Sie irgendwann darüber was gehört? Weil ich muss gestehen, da ist mir bis jetzt gar nicht so über den Weg gelaufen, wie man sich das vorstellt. Das ist dann wahrscheinlich der dritte Schritt vor dem zweiten und man hat den ersten noch nicht.
Genau, da gibt es noch keine, also da wurde noch keine Anpassung vorgenommen. Wir haben das natürlich im Kopf, weil es uns ganz stark als Freiwilligendienste einfach betreffen würde quasi. Deswegen blicken wir hoffentlich auch positiv auf die Freiwilligkeit, obwohl es uns natürlich beeinflusst, wenn mehr junge Menschen zum Bundeswehr gehen. Aber ich denke, jeder findet seine Nische einfach und das für jeden das eben gute Angebot, wo er gut auch seine Stärken, Interessen einsetzen kann, dass das gut geschaffen werden kann dann auch gemeinsam.
Ja, wir sind so langsam auch in der Abschlussrunde. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, liegt Ihnen noch ganz persönlich am Herzen, Frau Hille? Das möchten Sie ganz gern noch loswerden oder sind die Dinge, die Ihnen wichtig waren, eigentlich schon besprochen?
Also genau, die Stärkung der Freiwilligendienste ist uns ganz wichtig, dass wir junge Menschen und auch ältere Menschen begeistern können, sich ehrenamtlich für unsere Gesellschaft einfach einzusetzen und einfach Mut haben, lass es ein Freiwilligendienst sein oder aber auch ein Ehrenamt zu sagen, ich probiere es einfach mal aus. Weil ich glaube, schließt zusammen einfach.
Genau, das ist ja auch eine Möglichkeit. Also Ehre oder Pflicht, was tust du für dein Land, heißt ja nicht nur, dass man in einem dieser Dienstverpflichtungen sein muss. Ja. Man kann ja auch ganz andere Wege sich suchen und sagen, ich mache einfach mal mit, damit es ein bisschen besser wird. Herr Schmidtgeil vom Kinder- und Jugendring Sachsen e.V., was wäre denn so Ihr Fazit, was Sie ganz gerne noch loswerden würden?
Mir wäre wichtig, dass junge Menschen in einem Prozess gehört werden, der so tief in ihre Lebensrealität einschneiden könnte. Ich glaube, das ist zu wenig passiert. Also man könnte das zum Beispiel das Gesetz auch im Ausschuss für Jugend und Familie besprechen, nicht nur im Verteidigungsausschuss. Ich glaube, man könnte Beteiligung versuchen machbar zu machen, junge Menschen befragen, die besser mitnehmen, anstatt, also genau, in der Debatte kommt mir immer so das Gefühl aus, es geht, die Interessen von jungen Menschen interessieren, vor allem, wenn man über sie verfügen kann als Soldatinnen und Soldaten. Und ich glaube, dass dieses Signal, das sollte nicht weitergesendet werden, sondern man muss junge Menschen mitnehmen, man muss die Vertretung von jungen Menschen anhören. Auf Bundesebene kann das zum Beispiel der Deutsche Bundesjugendring sein, auch ein Bundesjugendkuratorium und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre tatsächlich sehr wichtig, dass die Diskussion nicht so, ja, mir kommt die manchmal ein bisschen so paternalistisch vor.
Ja, okay, paternalistisch müssen Sie noch ganz kurz erklären. Ich habe das Wort schon mal gehört, ich habe es jetzt auch gerade nicht.
Naja, ich von oben herab.
Ah, ja, okay. Vom Pater. Genau. Ja, richtig, da kommt es her. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, jetzt ist der natürlich auch weg. Hanni, Sie sagten ja gerade, dass man als Vertreter der Jugend dann ich nenne es jetzt mal nach oben, also quasi in Regierungskreise hineinwirken kann. Wie ist es denn umgekehrt, wenn jetzt sozusagen die jungen Leute sagen, wir möchten uns irgendwo noch mehr vernetzen? Welche Angebote, die viele kennen, aber nicht alle, gibt es denn eigentlich so gerade hier auch im sächsischen Bereich, dass man sagt, Jugendclubs oder so, wo wird sowas diskutiert?
Genau, also es sind eben die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit zum Beispiel, Jugendclubs, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es interessiert, können auf unserer Homepage schauen, Kinder- und Jugendring Sachsen, das sind unsere Mitgliedsorganisation aufgelistet, die Verbände, sehr vielfältig, einige habe ich genannt, überall dort engagieren sich Jugendliche selbst organisiert, besprechen Themen, die sie interessieren, die sie betreffen und verbringen dort ihre Freizeit.
Wunderbar. Dann auch an Oberst Frerichs noch die Möglichkeit, nochmal zusammenzufassen oder vielleicht noch einen Aspekt kurz anzureißen, von dem Sie sagen, der wäre mir noch wichtig.
Ja, also das Wichtigste ist wirklich zu verstehen, dass die Bundeswehr als staatliche Institution einen Auftrag hat. Dieser Auftrag ist Sicherheit. Und das ist die Pflicht.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Oberst Kim Frerichs, dem Leiter des Karrierezentrums der Bundeswehr in Erfurt, das auch für Sachsen zuständig ist, Maria Hille von der Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen GmbH und Fabio Schmidtgall, dem Bildungsreferenten beim Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. Ich bin Thomas Lopau und ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind nachhörbar, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Dort in der ARD-Audiothek gibt's auch weitere Podcasts zu unserem Thema. Beim BR24 geht's in 3 Folgen von Die Entscheidung um ein Comeback der Wehrpflicht. Und bei Streitkräfte und Strategien vom NDR warb im Sommer der Militärhistoriker Sönke Neitzel vehement für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Von uns, von Dienstags direkt, erscheint in der nächsten Woche die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.